ganz herzlich willkommen, Caroline Chauvin. Hallo!
Hey Jons, danke vielmals.
Es ist so schön, dich zu sehen.
Gleichfalls.
Nach all dieser Zeit.
Ist lang her, ja.
Und nach all diesen gescheiterten Versuchen, dich wieder mal zu sehen. Ja, oder mit dir zu singen, oder mit dir zu talken. Irgendwie ist es bei uns zwei immer in die Hose gekommen.
Es hätte einfach jetzt müssen sein, dass es heute ist und genau.
Magst du dich erinnern? Ich glaube, wir sind so wie das erste Covid-Konzert, das abgesagt worden ist. Ich hatte dich damals für Jons & Friends buchen, jetzt Basel. Für meine Musikshow.
Ja, stimmt.
Und jetzt, das haben wir dann nicht mehr können durchführen. Ja. Ich glaube, eine Woche vorher hat es geheißen, wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und dann 3 Tage vorher hat es geheißen, wird nicht möglich sein. Dann haben wir das canceln.
Machst du das eigentlich noch?
Jein. Ich mache es nur noch so für Corporate Events.
Okay.
Ja, das ist für die, die es noch nicht kennt haben. Das, wie?
Amen?
Ja, ja. Listen. Du bist die Erste, die ich buchen würde für
so
das.
Cool.
Also das Konzept für die, die es nicht kennen, die meisten kennen es natürlich nicht, ist, das ist so ein Late-Night- und Musikformat gewesen, wo man natürlich aber auch am Nachmittag spielen kann, mit 3 Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. Und ich habe das immer ein bisschen moderiert, habe auch im Hintergrund Klavier gespielt, aber mit einer sensationellen Band, gell? Marvin Trummer, Roberto Corella,
cool.
Der Moritz oder Baski, also einfach die überall grossartige Musik machen. Und dann das Ganze natürlich moderiert und persönliche, emotionale Geschichten erzählt. Und das andere Mal, wo wir müssen canceln mussten, war vor ein paar Wochen, als ich dich im Podcast eingeladen habe. Hast du auch gesagt, Amen?
Amen.
Dann bin ich krank geworden.
Hey, schau, darum sage ich, heute ist der richtige Tag. Es musste so sein.
Ich fühle es auch irgendwie. Wie geht es dir?
Hey, mega gut.
Schön.
Mega gut. Immer dran. Es ist nie langweilig.
Was hast du am Anfang gesagt, als du hineingelaufen bist? Da hinten?
Gut. Was habe ich gesagt?
Irgendetwas wegen...
Oh.
Justino.
Ah, ob auch irgendetwas rauskommt, dass wir schon mal geküsst haben. Ich möchte mich nicht erinnern.
Ich fühle schon ein bisschen das Knistern.
Ah, es ist, glaube ich, da der Fake-Ding. Es knistert.
Okay,
das
okay,
Hose.
Hast du nicht gespürt, Soni, dass ein bisschen... Nicht? Okay, gut. Also, kommen wir seriös.
Das habe ich auch von Schweizer. Hey.
Nein, ich habe angefangen zu schwitzen, als du das gesagt hast. Ich so, hä, haben wir uns mal geküsst?
Nein.
Aber das
ist es ein bisschen mulmig geworden?
Ja,
kurz. Da bin ich froh.
Kurz. Ja, aber du hast es gebracht, nicht ich. Hey, es gibt viel zu besprechen. Und zwar das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, so richtig 1:1, ich glaube, wir haben uns kurz gesehen, zu Basel im Musical. Das war an so einer Premiere gewesen, von Phantom of the Opera.
Oh,
glaub.
Ja, genau.
Mega geil gewesen.
Ja, das war sehr cool.
Einfach,
mega. Also ich bin wirklich auch weggeblasen gewesen.
Und glaube, das letzte Mal richtig gesehen war, als ich noch bei Radio 24 war und du Stage 24 gespielt hast, so ein Showcase.
Das weiss ich sogar. Habe ich erst kürzlich noch ein Foto gesehen von dort. Sehr cool gewesen, ja.
Was ist passiert bei dir so seit dort?
Oh, wow. Oh, wow, gehen wir so weit zurück.
Ja, klar.
Das
und noch weiter dann nachher.
Das muss 2013 oder 2014 gewesen mit Hey World, der Hey World Tour. Wow. Okay, ist lustig. Ich habe gerade gesehen, dass man jetzt so den Challenge macht mit 2016,
richtig.
Oder? Und ich habe da noch nicht mitgemacht. Ich bin manchmal ein bisschen hinterher mit dem ganzen Social-Media-Zeug. Und bin gestern Nacht lustigerweise schauen, was war im 2016 gewesen. Also wir gehen jetzt noch weiter zurück. Wir gehen ins
13, 14.
Ja. Eigentlich der Höhepunkt von meiner Karriere. Ich bin auch ein bisschen Schlitzohr, ich muss sagen. Ich liebe Musik über alles. Ich liebe aber auch Reisen.
Mhm.
Und ich habe natürlich dann gemerkt, lässt sich mega gut verbinden. Vor allem ist es eine sehr gute Ausrede, wenn du sagst, ich muss wieder ein bisschen Inspiration sammeln, ich gehe reisen.
Mhm.
Das ist passiert im 2014, im Februar. Ich habe schon lange mal auf Neuseeland und irgendwie war mir dann zu wenig warm gewesen. Dann bin ich auf Australien 2 Mal und so. Aber es musste auch so sein, dass ich im 2014, im Februar, auf Neuseeland bin. Ich dachte, hey, ich gehe 3 Wochen alleine roadtrippen. Ich habe einen Van gebucht. Und habe dann noch gewusst, ich kenne irgendeinen, habe mal geschrieben, einen Schweizer, der schon lang ausgewandert ist, hat mir geschrieben. Und so. Ich dachte, ach komm, dem schreibe ich, dann kann man mit dem einen Kaffee nehmen. Und so. Habe ich gemacht. Am Schluss durfte ich bei ihm und seiner Familie übernachten. Und hey, ja, am zweiten Tag habe ich meinen dann zukünftigen Mann kennengelernt. Und 4 Monate später war ich geheiratet.
Crazy.
Nochmal etwa 4 Monate später bin ich schwanger gsi mit 40 und ja, und dann 9 Monate später habe ich ein Baby bekommen. Bin auf Neuseeland ausgewandert, dort im gleichen Jahr noch, im Herbst. Hey, ich bin jetzt vom Fagot selber trümmelig, ich sage das, wenn du es so erzählst.
Wahnsinn. Ja. Also bist du eigentlich auf Neuseeland gereist, um einfach ein bisschen reisen, aber nachher ist es so ein bisschen in einer Auswandersituation geändert.
Hey, voll.
Weil du die Mode kennengelernt hast.
Vater gerade.
Und er war, glaube ich, ein recht grosser TV-Star in Neuseeland,
ja,
oder?
Ja, er ist so ein bisschen Klapprot. Ja. Also er war Newsreader. News Anchor, ja. Bei TVNZ. Lustigerweise hätte ich ihn am ersten Abend schon treffen sollen. Dann hätte er aber kurzfristig müssen, also muss jetzt so sagen, der Schweizer, den ich da schon Kontakt hatte, ist sein bester Freund gewesen. Und so habe ich den Greg kennengelernt. Und er hat ihn eigentlich schon sollen treffen, weil er hat mir so sollen seine Welt vorstellen, der Gary. Er hat gesagt, ja, da wohne ich und da, und das ist aus Ostschweiz, oder? Und dann eben auch, ich will auch, dass meine Freunde kennenlernst. Und dann musste aber der Greg kurzfristig News lesen. Und habe dann erst am nächsten Tag, kurz bevor ich aus Auckland ganz ab in den Süden geflogen bin, von Neuseeland, habe ihn dann so schnell noch Stündchen oder so gesehen. Und ja.
Liebe auf den ersten Blick.
Oh yeah.
Ja, wirklich gerade eingeschossen.
Hey, krass.
Gut, wenn du das 4 Monate später geheiratet und dann. Ich muss schnell rechnen. Also, wann haben die. Das muss ja Gott.
Februar kennengelernt.
Das muss ja gerade in dieser Nacht, oder?
Nein. Alles gut. Alle, wir sind voll. Die Kirche ist auf unserer Seite. Ja,
okay, gut.
Februar getroffen, Juni geheiratet und wahrscheinlich so Oktober umeinander schwanger geworden. Ja. Und im Juli darauf dann das Baby bekommen.
Ist das so ein bisschen geplant gewesen? Oder hast du einfach gesagt, hey, why not? Oder das ist der Mann von meinem Leben und. Hast du es gerade gespürt? Irgendwie?
Hey, ist lustig, ich habe von ganz klein auf immer gesagt, ich will eine Familie haben.
Ja.
Aber scheinbar habe ich auch, wenn meine Mutter mit mir musste schimpfen, gesagt, ich will nie ein Kind, ich will nie müssen mit einem Kind mit meinem Kind schimpfen. Mhm. Aber es ist für mich immer klar, dass ich immer eine Familie wollen. Und, aber irgendwie auch wie so, gar nie so das Heiraten. Weißt, es hat ja viele Frauen, die finden, oh, der Tag im weißen Kleid und so. Und
ich habe
Prinzessin und so. Und das habe ich wie nie so krass. Ich habe gefunden, ja, kannst auch einfach zusammen sein. Und also weißt, das muss, ich finde, wie, das ist ja keine Versicherung. Mhm. Das kannst du sagen, ja, das so hebt es länger. Und es war wie nie so ein grosses Thema gewesen, eigentlich. Obwohl es vorher auch schon Chancen gab. Und einfach beim Greg ist das irgendwie einfach zack, bumm, bang, einfach klar gewesen.
Sowieso, das 13., 14., als ich so zurückgedacht habe an deine Karriere, losgegangen ist, glaube ich, mit «Back in the Days», das ist der grosse Hit 2008. Das ist so ein gemeiner Song, weil das ist, wenn du einmal hörst, läuft er dir die ganze Zeit noch und dann hast du nachher doppelt im 13. mit «Hey world, you gotta stop me». Ich glaube, um die Weihnachten bin ich im Gop einkaufen, zum Kloster, dann läuft der im Hintergrund «Hey world». Und ich denke jedes Mal, ich müsste das eigentlich schicken, aber du weißt ja, dass der überall läuft. Und gestern bin ich in den Migros einkaufen, zu Wollishofen. «Hey world».
Ach, jetzt,
ich habe irgendwie das Gefühl, dass der die Leute zum Einkaufen animiert. Das
vielleicht. Ist «Hey, einkaufen!»
«Ja, you gotta get yourself a little Knäcke, Brot and Cheese. Hey world». Das ist irgendwie ein bisschen
«Come richtig. On, spend your money».
Und auch, wenn man so ein bisschen recherchiert, im Internet oder über dich nachliest, dann bist du eigentlich so die einzige zertifizierte Soul- und Pop-Queen. So wird das so ein bisschen... ja. Und das finde ich mega speziell, weil gerade in unseren Breitengraden gibt es ja eigentlich nicht so soulige Stimmen. Und du bist tatsächlich eine und vor allem nicht so weisse soulige Stimmen. Es gibt dann immer irgendwie einen speziellen Migrationshintergrund, einen sehr musikalischen Hintergrund. Und du bist mehr so, wo Luzern gegen weg ist zu, tralalala, gell, oder nicht? Oder hast du eine soulige Wurzel in deinem Stammbaum?
Ja, es kommt darauf an, also ich weiss schon, auf was du ansprichst. Nein, ich bin vom Background her, wäre es eher vielleicht Chanson gewesen. Mein Vater war Elsässer.
Von dort auch Chauvin.
Non,
c'est mon nom.
Es ist wirklich mein Geburtsname, Caroline Chauvin. Meine Mutter ist Baslerin. Aber in Japan aufgewachsen. Haben wir auch noch keine Soul drin, gell?
Nein, und wieso ist sie in Japan aufgewachsen?
Weil mein Grossvater bei der Zipa Geige gearbeitet hat. Und dann haben sie gesagt, komm, wir gehen auf Japan. Und sind dann 10 Jahre dort gewesen. Und das hat auch unsere Familie schon auch geprägt. Das ist eine lange Zeit, 10 Jahre. In so einer fremden Kultur. Dann sowieso, gell, den 50er Jahren noch mehr.
Sagst du gerade nach dem Krieg?
Ja, also ich habe ein paar Sätze auf Japanisch. Und wenn ich das mal ausprobiere, ob man das noch versteht, und wenn ein Japaner irgendwie in die Nähe kommt, probiere ich es immer mal wieder aus.
Schon?
Und
sage, cool.
Hey, krass, weißt du, wie anständig. Das ist natürlich voll eben so ja. 50s, 60s, oder, wo man noch Anstand hatte. Und Japan sowieso, oder? Respekt ist ganz, ganz gross. Aber dann muss es recht ein veraltetes Way of Saying sein, wo ich da...
Ich teste dich jetzt. Ich habe ein einziges Wort auf Japanisch. Wie sagen wir «Dushi» auf Japanisch?
Ja, «Dushi», das kann ich jetzt genau nicht. Meine Mutter wüsste es wahrscheinlich. Nein.
Weißt du, was
«Dushi»?
«Shawa».
Oh mein Gott.
Das kannst du merken, oder? Ist
ja, komm, Witz. Also, ich sage ein Sätzchen, das ich immer gesagt habe, als Kind, ist immer gewesen, «Ominasama o okurukara kangeite shimasu».
Und das heisst?
«Ominasama o». Das heisst, es ist wie so eine mega, mega, mega freundliche Begrüßung von einer Gruppe.
Okay. Und das Zweite, was du gesagt hast?
Welches?
Ja, du hast jetzt nur gesagt, «Ominasama o».
Nein, das ist alles zusammen. Das ist eben sehr freundlich. Aha. Und meine sagen, oh, kokoro kara kangeite shimasu.
Ah, das ist aber eine lange Begrüßung.
Ja,
schön, dass ihr da sind.
Genau.
Aber du hast selber nie in Japan gelebt?
Nein.
Aber die Kultur ist dann, oder zumindest ein Teil von dieser Kultur, dann wieder zurück in die Schweiz gedreht? Oder
ja.
Deine Großeltern sind dann auf Weggis?
Nein, meine Eltern sind dann auf Weggis gekommen. Meine Großeltern sind zurück auf Basel. Und meine Eltern sind dann, also ich bin echt noch zu Basel geboren, aber gerade... Aus dem Spital geht direkt auf Weggis kommen, von Luzern, ja.
Und für mich als Städter, he, da immer schön viel los und Jubel, Trubel, Heiterkeit und da, wo ist so ein Aufwachsen in Weggis? Ich stelle mir das ganz anders vor, als da bei uns irgendwie in Zürich, Kreis 2, enge Wollishofen.
Hey, mega schön, also mega behütet. Meine Eltern haben ein Hotel geführt, zu Weggis. Finde ich, also für mich jetzt wirklich... das Coolste war. Es war immer jemand rum. Meine Eltern hatten meistens nicht so Zeit. Dann waren vielleicht Angestellte rum, die vielleicht Zeit hatten, wenn du von der Schule heimgekommen bist. Oder sonst sind einfach halt Gäste angekommen. Die mussten dann einfach meine Unterhaltung erfahren. Also so, einfach, ich fand es mega cool. Es ist mega, man öffnet sich, man ist offen, man ist gegenüber von Kulturen, von Menschen. Ich glaube, so gehe ich auch auf Menschen zu.
Also du bist als Hotelier-Baby, als Gastro-Baby
ja,
eigentlich aufgewachsen?
Nein, es ist mega. Also, ich finde das, also ich kann mir nichts Schönes vorstellen. Das ist jetzt für uns, also ich habe einen älteren Bruder, ist glaube ich wirklich einfach cool gewesen.
Und Familienverhältnis völlig intakt und glücklich und zufrieden? Und
ja, ich meine, jede Familie hat so ihres, ja, aber ja, nein. Und gell, das Dorf ist wirklich, ich meine, sorry, ich bin jedem, der mir begegnet ist im Dorf, wenn du in die Schule gelaufen bist, ist grüezi, «Hoi, grüezi.» Es ist so weit gegangen, dass meine Mutter, als ich 18 war, hat sie mich mit auf New York genommen. Und jeder, der mich angestrahlt hat, hat gesagt «Hi, hi, hi.» Meine Mutter so, jetzt kannst du langsam hören.
Das machst du nicht in New York.
Nein, das machst du nicht. Aber gleich, weißt du, sie sind auch so, da bist du auch mal angesmilet, auch in New York, in so einer grossen Stadt. Und dann habe ich gedacht «Hey, hi.» Und ich merke auch sonst, ich bin auch, wenn ich in den Zug reinkomme, ich bin nicht einfach rein, links und rechts, Joy-Klappe und hocke einfach an, sondern ich sage «Hi!» und bin einfach, das ist einfach auch mein Naturell. Ich bin so naturell. Sagt man dem?
Ja, mein Naturell. Ja, das sagt man so, ja.
Ja, einfach das Offene, auch von Reden, auch wenn du jemanden siehst und findest, hey, mega spannend, sehr interessiert an Menschen.
Cool. Schön.
Und ich glaube auch recht, also natürlich nie ganz, aber ich probiere wirklich recht, wie sagen wir, Meinungs... einfach nicht
offen
schon, einfach nicht schon Stempel drauf. Ja. Weißt du, irgendwie, jetzt kommt, der Rocker, das ist ein böser Keib. Oder
ein bisschen unbefangen vielleicht.
Ja, es ist einfach, hey,
Gespräche hineingehen mit Menschen.
Sehe den Mensch und nicht, wie er sich anlegt. Oder? Yeah.
Wie heisst es doch, Kleider machen Leute?
Absolut. Und ich sage nichts gegen das. Ich finde sogar, das ist ein Ausdruck, wo du gerade drin steckst, finde ich eigentlich auch cool. Aber dahinter, der Mensch gesehen, finde ich mega wichtig.
Wie ist es mit der Musik losgegangen? Wann hat so klein Caroline gemerkt, hey, ich habe eigentlich nur ein Stimmli. Ich kann vielleicht eben die Leute unterhalten, wenn gerade niemand anders rum ist im Hotel. Und das ist etwas, wo vielleicht auch mal karrieretechnisch interessant werden könnte.
Hey, auf ganz klein. Ich bin wirklich kaum laufen. Bin ich mit den Zimmermädchen von Zimmer zu Zimmer das Radio aufgedreht und umgetanzt und gesungen. Mhm. Wirklich, das war schon immer in meinem Leben. In meinem ersten Zeugnis, wo es noch keine Noten gegeben hat, ist gestanden, scheint musisch sehr begabt zu sein. Also es ist, Musik ist schon immer voll Hahnen einfach in meinem Leben. Es war einfach so ein grosser Teil schon immer gewesen. Und, aber ich glaube, wirklich mir das vorstellen, also weißt, man hat mit 7, 8, 10, was hat man gespielt? Vor dem Spiegel, Nena und Taylor Dane und Aretha Franklin.
Also doch schon solig,
ja,
R&B-mässiger, also, genau, Beeinfluss gewesen früher.
Ja, sehr, sehr, ja. Und einfach halt gespielt, ich bin Sängerin, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, so Selbstwertgefühl. Ich sehe das jetzt anders bei den Jungen, bei der Jugend jetzt. Die sind mega selbstsicher, was ich super finde. Weil bei uns war es vielleicht eher noch so ein bisschen, solltest du eine Banklehre machen? Und das sind dann das für Träume? Und
ja.
Ich glaube nicht, dass das ausgesprochen war, aber das ist wie so weitergegeben worden.
Aber ich frage mich ein bisschen, wenn du sagst, die Jungen heute sind so selbstsicher. Wieso fangen sie sich dann schon irgendwie mit 16 Jahren Botoxen und Lippen aufspritzen und wollen die Brustvergrößerungen zum Geburtstag? Ja. Und die Jungs müssen ins Gym und Bizeps und weiss ich, also es ist Zeug für mich von einer gewissen Unsicherheit, nicht von einer.
Ja.
Also Unsicherheit gehört so zum Erwachsenwerden dazu.
Absolut.
Aber alles wollen an sich verändern, vor allem körperlich und äußerlich und so.
Das ist schon ein Thema Social Media voll drin, oder? Ich meine, das ist da, wo es heisst, so musst du aussehen, bla bla bla. Aber ich glaube, sonst, wenn ich jetzt so junge Musiker vor allem, ich weiß nicht, ob ich vor allem auf das auch bezogen habe, junge Musiker sehe, die wirklich anstehend und manchmal siehst du auch in den Castingshows wirklich mega überzogen sind und es ist eine Katastrophe. Also das ist dann auch, weißt, das ist das andere Extrem. Aber ich finde das cool, dass man einfach halt macht, einfach seine Träume lebt. Ich finde es wirklich mega beschönend und das hat mir vielleicht manchmal ein bisschen gefehlt, den Mut oder die Selbstsicherheit. Auch wenn das vielleicht gegen außen nicht so scheint. Aber
hat dann deine Eltern dich unterstützt, was wirklich darauf rausgelaufen ist, dass du musikalisch dein Geld verdienen willst und voll auf die Karte setzt? Oder mach etwas Richtiges,
ja, Caroline! Ja. Also ich bin zwar eigentlich im Nachhinein schon froh, dass es wirklich geheißen hat, mach zuerst das KV. Ja. Ich habe das KV gemacht auf der Bank. Und ich bin eigentlich schon froh. Das hilft mir auch jetzt im Selbstständigsein auch und so. Oder es ist einfach auch halt wirklich ein sicherer Hafen, wo ich jetzt auch gemerkt habe bei Covid, bin ich nach 20 Jahren wieder zurück in ein Büro arbeiten. Es ist cool, da hast du den Background hast einfach. Das ist cool. Mein Vater war dann schon eher der, der gefunden hat, mach doch Karriere auf der Bank. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe gerne auf der Bank gearbeitet. Eben, ich habe wieder mit Leuten zu tun gehabt. Ich war am Schalter. Ich habe das eigentlich lässig gefunden. Aber irgendwann ist die Musik einfach viel mehr ins Leben gekommen, wo ich gemerkt habe, nein, ich muss meinem Herz folgen. Meine Mutter und mein Grossvater hat sich extra Jeans gekauft, für das an meine Konzerte kommen mit coolen Jeans. So herzig.
Kleider machen Leute.
Genau. Nein, aber es ist so herzig, ja, nicht? Also wenn du so mit 75 oder so gehst du Jeans kaufen, das erste Mal in deinem Leben, damit du als Konzert von deiner Enkelin kannst gehen.
Also, sehr herzig.
Und meine Mutter war auch immer mega supportive gewesen, wirklich. Sie hat aber auch gerne gesungen, als sie klein war. Und dann ist wie das, halt, ja.
Was waren so die ersten Schritte im Musikbusiness? Du hast ja dann, glaube ich, mit Sony Music noch einen Vertrag unterschrieben, einen richtig grossen Plattendeal.
Ja.
Was sind so die ersten? Du hast, glaube ich, auch eine Band oder verschiedene Bands gehabt, wo es jetzt auch Revival-Tours gibt nach, glaube ich, 25 oder 30 Jahren. Das ist crazy.
Ja.
Also, was sind so die ersten grösseren Gehversuche?
Hey, also zuerst wirklich so im Dorf eine Band, wo der Sänger vor mir mit Stroh rum hat müssen nachher helfen, dass ein bisschen Töne rausgekommen sind. Dann habe ich dort den Fischer, weil ich habe immer gesungen, wenn wir auf die Schulreise sind, und ich bin immer die am Heben gewesen.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja, komm doch zu unserer Band. Ich so, okay, das war so die erste Band gewesen. Dann meine erste grosse Liebe, Schlagzeuger, der hat schon, das waren schon mega coole Band gewesen. Und dort dürfen sie so ein bisschen Gastsängerin sein. Und dann haben wir selber die Funky Monks gegründet, wo wir sind Lokalmatadoren gewesen. Es war eine Coverband gewesen, aber wir haben alle Songs oder viele Songs gespielt, die man nicht so kennt. Es war so Funk-Rock am Anfang. Dann sind wir auf New York, 4 Monate sind wir in New York gewesen, einfach so ein bisschen, ich habe eine Sprachschule gemacht, mein damaliger Freund ist an einer Schlagzeugschule. Und dann haben wir Chic live gesehen. Also Chic ist «We», das ist das Letzte. Aber geschrieben hat es der, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. der, wo eben
Le Freak geschrieben hat.
Genau. Ja, der, ja, ja. Ah, kommen wir schon noch hin. Aber Le Freak, das ist all das. Da sind wir voll auf die Schiene gekommen, wirklich. Mhm. So Diana Ross und so. Da haben wir so ein bisschen so Funk Disco gemacht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, selber Songs zu schreiben. Und zwar bin ich dort noch Musical Ewige Liebe gewesen. Mhm. Ich bin ja keine Musical-Sängerin, aber bin dort so ein bisschen reingerutscht. Hatte dort eine Hauptrolle gehabt. Und habe durch das mega viel Zeit gehabt, um an Songs zu schreiben. Und habe dort eigentlich mein erstes Album gemacht, Feel Real. Dort bin ich bei Phonak im Vertrieb.
Musikvertrieb, ja.
Phonak. Genau. Und dann bin ich mit dem zweiten Album bin ich bei Sony Music.
Du warst bei Phonak mit dem ersten Album, also 2008 umeinander.
Genau.
Beim Victor.
Jetzt habe ich voll völlig genuscht. Mal war es Phonak. Nicht Musikvertrieb.
Das wäre der Victor. Phonak.
Hey, einfach ist ja irgendwo gleich. Ist ja
irgendwo hast du einen Plattenvertrag unterschrieben.
Dann bin ich zu Nation Music gekommen. Ja. Mit Back in the Days. Mhm. Und dank Philipp Schweidler, der dann mein Produzent war. Er hat Seven auch produziert und so.
Mark Sway, glaube ich auch.
Mark Sway, ja, ja, genau. Und von Nation Music bin ich dort signed worden von Sony Switzerland, ja, für die Hey World. Für das Hey World Album.
Was dann aber schon ein paar Jahre später war?
Also 2010 war Back in the Days und 2013 war dann
Hey World. Genau.
Hey World gewesen.
Und dort war die Tour, wo wir uns dann kennengelernt haben.
Genau, ja.
Wo du das 24 bespielt hast. Du erzählst das jetzt alles so relativ nüchtern, wie es ist so klar war, es ist von dann, dann und dort und dort und das passiert. Hey. Aber ich kann mir schon vorstellen, so ein bisschen das Girl, das weg ist, kommt und ein bisschen Hotelgäste und die Leute ist auf der Klassenreise und so das Entertainment macht, dann nachher das grosse Zürich runterkommt und die grosse Schweiz bespielt oder die kleine Schweiz bespielt, aber es ist dann doch etwas recht Grosses. Es hat so einen Moment gegeben, wo du dich zurückerinnerst oder so sagst, wow, jetzt habe ich es geschafft. Das ist sensationell, was jetzt gerade da passiert. Also gerade Back in the Days war ein riesiger Radiohit in der Schweiz.
Hey, ich glaube, das ist manchmal etwas an mir. Ich bin, glaube, so down to earth und so, ich glaube, auch so ein bisschen bescheiden, dass ich manchmal, und nicht respektlos, aber einfach so ein bisschen Sachen vielleicht ein bisschen abspielen, eher tendenziell. Ich gehe nicht, oh, ich habe das und 80 Wochen in den Airplay-Charts.
Geht gar nicht, das ist nicht die Schweizer Mentalität.
Nein, gell? Ist nicht so.
Eigentlich wäre es schön, wenn man ab und zu ein bisschen mehr würde.
Ja, darum ist aber manchmal fräse ich manchmal ein bisschen das Zeug durch. Und natürlich, das war riesig, bevor ich mein erstes Album gemacht habe, Feel Real, bin ich im Kaufleuten, jetzt ein Open Mic gegeben.
Ja.
Bin ich Ding singen, Erykah Badu.
If you don't worry about
when. Nein, ich habe gesungen, here's my philosophy, ja, living in a penitentiary. Hey, und ich dachte, wow, ich gehe auf Zürich ins Kaufleuten. Mm. Ich bin wirklich voll nervös. Ich dachte, genau was du gesagt hast, die kleine Weggisserie, oder? Geht jetzt da auf Zürich, oh mein Gott, oder? Und ach, die werden mich alle an die Wand singen. Und hey, ich habe heute noch Leute, die kommen und sagen, du bist doch dort an dem
wirklich, Open Mic gewesen. Ja. Komm, wir spielen schnell Back in the Days ein. Für die, die sagen, hey, Moment, das sagt mir etwas, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich habe da irgendwie so einen offiziellen Videoclip habe ich gar nicht gefunden.
Nein, das...
Hat es damals, glaube ich, nicht
gegeben. Nein, es ist lustig, aber wir haben World Full of Lies, ist ja die erste Single.
Ja, erzähl ruhig, ich bin wahrscheinlich ein bisschen überspielen.
Und wir haben voll auf diese Single gesetzt. Wir haben das Gefühl gehabt, World Full of Lies ist... Die geht voll ab.
Ja.
Und haben wir ein Video gemacht, sind sogar auf L.A. geflogen, haben ein Video gemacht und Back in the Days ist so, ja, ist dann die zweite Single.
Mhm.
Und es war andersrum gewesen. Wir haben Back in the Days zuerst rausgegeben und dann dachte ich, ja, dann musst du auch mal schauen, dass du nicht zu früh mit der nächsten Single kommst, dass nicht die erste Single abschiessest. Und dann ist es Back in the Days, eben 80 Wochen in den Airplay-Charts oder
crazy.
So. Ja, darum, es gibt keine... Es gibt keine...
Das Video habe ich da gefunden.
Genau, unsere Acoustic Session. Im Garten.
Herzig, du bist ein Kind, du. Hi.
Whatever you say, you won't make me stay. Ja, ein Kind.
Ein riesen Hit gsi.
Hey, und du sagst, ein Kind, ich habe mit 34 das erste Album rausgegeben.
Ja, du siehst aus, da wirklich. Auch jetzt, also du siehst nicht deinem Alter entsprechend aus, wenn ich das sage. Also, du siehst 15, okay. 20 Jahre jünger
nein,
aus.
Nein, komm, ja, ja. Das denke ich aber nicht am Morgen früh.
Auch Hüchler müssen sterben, aber es ist tatsächlich.
Das ist mega lieb, danke vielmals. Nein, aber das ist auch so etwas, wo ich manchmal denke, hey, ich mache irgendwie alles immer ein bisschen anders als die Norm. Aber ich habe mit, ich weiss, ich bin mit 30 bei der BMG an einem Gespräch gsi, wegen einem Album zusammen machen und so. Jetzt heisst, hey, jetzt bist du 30, jetzt musst du voll langsam Gas geben, bist langsam zahlt für das Business.
Das wollte ich gerade sagen, eben, alle Sängerinnen, vor allem Sängerinnen, ist Alter anscheinend immer noch ein riesiges Thema in der Industrie.
Das ist Katastrophe.
Und also ich kenne eine, die ist irgendwie 27 und gesagt, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit und nachher habe ich dann keine Chance mehr.
Nein.
Oder?
Kannst du mir gerade Nummern geben?
Ja, nein.
Ich läutere gerade an und sage, hey, einfach nicht hören. Ich habe mit 34 mein erstes Album rausgegeben. Ja. Stimmt gar nicht. Mal 2008.
Aber eben, die Zeiten haben sich auch wieder geändert seit dort. Und jetzt sind wir mit TikTok und Instagram und die Leute haben noch genau 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Hey. Und die Jungen, sage ich auch, botoxen sich schon zu, dass sie aussehen nachher wie 30 und 40. Das ist das, was ich ein bisschen Mühe habe damit und nicht verstehe. Und darum verstehe ich die Angst schon, dass die Jungen auch sagen, ich habe gar keine Zeit mehr und ich habe mit 34 gar keine Chance mehr, um eine Karriere zu lancieren. Das war back in the days, glaube ich, anders gewesen.
Das ist sicher anders gewesen. Hey, look, ich meine, ich finde schon nur in den letzten 5 Jahren verheerend, wie sich unser Business verändert hat. Also es macht mir jeden Tag wieder Angst. Und gleich denke ich, hey, weißt du, es kommt noch KI dazu und ja. Ich weiss auch nicht, wie es weitergeht, aber ich weiss einfach, ich weiss, wo mich Musik persönlich packt. Musik packt mich da, wo die Emotionen sind, da, wo es echt ist, da, wo es jemand ansitzt und spielt oder singt und hey, einfach, ja, Emotionen. Und das kann KI nicht. Es kann viel, es kann uns faulen, es kann uns wirklich verarschen, aber es kann, das kann es nicht.
Aber sie wird es irgendwann mal können. Da gehe ich schwer davon aus, weil die KI, da habe ich gerade kürzlich gegessen oder beim WEF vor ein paar Wochen, ich glaube, der Elon Musk hat das sogar gesagt, wobei alles mit Vorsicht zu genießen, aber es sind die Leute, die sich tagtäglich mit dem auseinandersetzen, dass die KI irgendwann einmal intelligenter sein wird wie die kumulierte Weltgesellschaft. Und dann kann KI sicher auch Emotionen verstehen und lesen. Und Songs produzieren kann KI ja heutzutage schon grossartige, also sensationelle.
Jetzt ist
es
so.
Es ist. Und es wird auch im Entertainment-Business ganz viele Künstlerinnen und Künstler obsolet machen, die KI.
Ach, hey, wenn ich zu fest an dem umstudiere, wird es mir im Fall wirklich halb schlecht. Und ich denke, ich habe letztes Mal auch einen gehört, dass ich weil ich ein bisschen dem interessiert bin, höre ich immer wieder verschiedene Künstler, die über das Thema reden und was das macht. Wenn ich einen Song schreibe, logisch bin ich schneller, wenn ich sage, oh, der fehlt mir das Wort oder der Satz macht keinen Sinn. Ich nehme schnell KI. Und der Typ hat gesagt, es ist wahr. Wenn ich nicht weiterkomme, dann packe ich meinen Hund und gehe raus und laufen. Und dann dreht sich das Lied oder der Text in meinem Kopf und macht und tut. Und dann gehe ich eine halbe Stunde oder eine Stunde laufen und ich komme zurück und ich habe den Satz. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt er erst am nächsten Tag.
Aber dein Hirn hat sich müssen anstrengen dafür.
Ja, das ist ein Prozess.
Genau.
Es ist ein Prozess. Und
es macht einem Angst. Das muss
logisch also, macht es einem
und
Angst.
Und gleichzeitig sagen die Jungen, ja, die Angst haben vor KI und alle Generationen vor uns haben auch Angst vor CD-Player und nachher vor Autos und so weiter und so fort. Die Angst haben vor KI, sind einfach alt. Und sind altdenkend und altbacken. Weil Angst vor jeder neuen Entwicklung ist nicht gerade ein sehr progressiver Gedanke oder Emotionen.
Nein, und der Mensch ist so. Der Mensch hat gerne das Gewohnte. Da fühlt er sich sicher. Und alles, was neu ist, tendenziell macht einfach Angst. Das ist ein bisschen unsere Natur, glaube ich. Dann ein bisschen mehr, dann ein bisschen weniger. Dann ist neugierig, will wissen. Ich glaube schon auch, dass man sich nicht ganz davor verschliessen darf. Am Anfang habe ich ganz zugetan. Ich habe wirklich gefunden, hey, mit dem würde ich gar nichts zu tun haben oder wissen davon. Und ich sehe schon auch das Gute daran und für was man es gut kann nutzen kann. Aber ich habe übrigens gerade einen Song dazu geschrieben. Mhm. Ist die letzte Single, die rausgekommen ist von mir. Heisst «No Love in Real Time». Ich habe mega Schiss vor dem Ganzen, weil ich habe Angst, dass wir noch mehr die Menschlichkeit verlieren. Wir sind Menschen. Menschlichkeit, das. Wir hätten es auch können machen, ich daheim, du daheim, nachher geht das über zu dir heim. Wo bleibt das? Weißt du eben das, was du vorher gesagt hast, am Eingang, oder?
Das Knistern.
Gerade das Knistern, wo bleibt? Wo bleiben? Wir sind Vibrationen, wir sind, das muss passieren. Hey, wenn wir das alles nicht mehr haben, sind wir einfach nur noch flach, sind wir einfach nur noch.
Ich glaube, es wird sich in eine andere Richtung entwickeln. Je mehr wir KI und dem Computer und der Technologie überlässt, desto mehr wird das Blangen nach dem Knistern und dem Zwischenmenschlichen und deren Interaktionen, je mehr wird das wieder verlangt werden, weil der Mensch braucht das. Der Mensch ist ein Rudeltier. Und darum habe ich vor 5 Jahren auch entschieden, ich mache ein Restaurant auf. Auch zu Covid, wo alle Restaurants zugegangen sind, habe ich gesagt, ich mache ein Gondeli-Restaurant auf. Das ist draussen.
Ja, cool.
Dort kann man mit diesen 2 Familienregeln und so, oder 2 Haushaltregeln, kann man dort drinnen sitzen. Man ist nie in einem gemeinsam geschlossenen Raum. Dann geht man wieder raus und es ist alles so, wie es muss sein. Aber wir bringen die Leute zusammen in einem Moment, wo es eigentlich heisst, die Leute dürfen nicht zusammenkommen. Da zwangsläufig KI oder wie sie ja, die Playstation, die Heimen und das Gamen und alles, das trennt uns irgendwo durch oder es findet nur noch remote statt. Also macht das Restaurant grösser und grösser, weil in Zukunft werden die Leute mehr und mehr wollen. Also, das
absolut.
Wird nie verloren gehen, glaube ich.
Ich glaube im Fall auch nicht. Also, weißt, vor allem, ich finde es ja hure fies, jetzt ist ja das ganze Zeug gratis, oder?
Mhm.
Man macht schön die Leute abhängig, bis sie aber nicht mehr können, auch selber einen Text schreiben oder eine Bewerbung schreiben oder Ideen generieren. Nachher fängt man an, für die alle, die dienen natürlich Geld. Es ist immer das gleiche, hure Muster. Fängt man Geld. Irgendjemand wird einfach wieder mal ganz, ganz reich. Andere werden abhängig. Und gell, ich meine, ich bin auch noch Mutter. Also mein Sohn ist 10.
Wie tust du ihm das? Ich meine, das liegt auch alles in der Erziehung. Eine gesunde Erziehung und ein gesunder Umgang mit all diesen Sachen ist, glaube ich, das Wichtigste. Und die meisten Eltern, die ich gesehen habe, sind so, ja, da nimm den iPad. Jemand hat eine Rezension geschrieben bei uns im Restaurant. Ich glaube, eine Spanierin war, nicht, dass es so Sachen tut, aber es war so, sie fände es schrecklich, dass es kein Entertainment gäbe für Kinder in diesen Gondeln. Man soll doch einen Screen aufstellen, wo die Kinder wenigstens abgelenkt sind. Da kehrt sich alles bei dir, wenn ich das erzähle.
Das sieht man gerade anders. Hey, mein Sohn sogar, wir sind auch schon gut essen und neben uns ist eine Familie gekocht, eine vierköpfige Familie und jeder ist entweder am iPad oder am Handy gewesen. Und mein Sohn sagt so, oh, die haben auch Fun. He? Also er sieht es und gleich. Er ist der Einzige, er ist jetzt 10,5, er ist der Einzige, der noch nicht gamen darf. Jetzt kommt vielleicht der riesen Aufruhr und sagt, du kannst einem Kind das nicht verbieten, lalalala. Und ich stehe mega unter Druck, weil alle dürfen gamen. Seine 2 besten Freunde, der eine, ich weiss nicht, ob das stimmt, darf ich 4 Stunden am Tag gamen. Man macht nicht mehr ab, man sagt, machst du ab? Nein, ich gehe heim und game und tue online game mit diesem. Ob das alles stimmt, weiss ich nicht. Und wie sie es machen, ist mir. Das ist nicht mein Thema.
Glaube, es stimmt.
Aber. Hey, es zieht mir alles zusammen. Mein Sohn ist. Er ist so. Weißt du, auch der Entertainer. Also, mega laut und lustig und. Aber er ist sehr sensibel. Er ist sehr musisch begabt. Er spielt Schlagzeug. Hey, das schallt es dir in den Ohren. Wirklich. Spielt sehr gut Schlagzeug.
Geil.
I might be biased. Also ich bin vielleicht ein bisschen beeinflusst. Aber er kommt heim, er zeichnet Comics. Er liest Bücher. Weißt du, zack. Wer liest heute noch? Wie viele Kinder lesen heute noch? Es gibt nicht mehr so viel. Und all diese Sachen. Und dann denke ich einfach, hey, und wenn ich. Jetzt haben wir. Letzte Woche, also jetzt etwa seit einer Woche, habe ich auf meinem Handy ein Game. Hey, wir haben schon nur Diskussionen. Jetzt habe ich das erste Game. Ich habe kein Tetris, all das alte Zeug.
Ich würde sagen, Snake hat es früher gegeben auf dem Nokia.
Ich habe nichts. Wir haben wirklich nichts.
Ja.
Er hat mein altes iPhone, weil er kann natürlich Schlagzeug spielen zum Song mit dem Headphone, das ist auch noch Gehörschutz, kann von dem hat er mein altes iPhone. Aber dann will er irgendeine Geschichte hören und das Handy liegt schon rum. Es ist schon passiert, ich merke es jetzt schon. Ich habe angefangen, dass wir die Handys in die Schublade legen. Es ist ein riesen Kampf und wir sind noch nicht einmal am Gamen. Also,
in der Minute, wo du das Gerät aufgemacht hast, zum ersten Mal bist du hooked. Das ist keine Frage. Und mein Bruder, der 4 Kinder hat, genau das gleiche Thema. Und sie sind sehr streng, was das angeht. Ja. Und es ist ganz klar, in WhatsApp-Time ist irgendwie 30 Minuten am Tag, nachher stellt es die App ab. Aber es gibt 1000 andere Sachen. Nein. Und du bist die ganze Zeit, und das Hirn ist wired zum Nonstop. Oh, ich muss noch etwas nachholen. Es gibt gewisse Leute, mit denen sitze ich bei mir zur Nacht und all 20. Und ich gebe mir wirklich mich. Also ich bin nicht besser
als
jemand.
Das ist
ich wünsche mich selber auch die ganze Zeit. Und immer das, was da aufblinkt und reinkommt, ist immer gerade in dem Moment viel wichtiger als das, was läuft dabei. Ist das ein riesen Trugschluss, oder? Und das riesen Problem, das ich auch versuchen in Zukunft bewusster mit dem umzugehen. Also zumindest sagen, bei mir zur Nacht geht das Handy weg. Oder man lässt wirklich, wenn man ins Restaurant geht, geht das Handy weg. Es bleibt im Auto sogar, das bleibt daheim. Es ist fast immer, aber was ist, wenn etwas passiert? Da kommt ein mega schöner Teller, den muss ich doch schnell föteln und so weiter und so fort. Und dann Social Media reden wir gar nicht.
Das ist wirklich tragisch.
Du hast sowieso, gell, nur wenn du dich wohlfühlst, darüber zu erzählen, wir haben ja einen schweren Schicksalsschlag gehabt, und auch für deinen Sohn, das ist mir oft durch den Kopf gegangen, schon in dieser Zeit hat mich das bewegt, was passiert ist. Wo er seinen Vater und du deinen Mann verloren hast. Magst du dich erinnern an die Zeit? Es ist ja auch gerade um das, wo der riesen Erfolg ist, musikalisch. Du bist auf Tournee. Ihr seid, glaube ich, in der Schweiz gewesen, wo das passiert ist. Was hast du noch für Erinnerungen an die Zeit damals? Und vor allem auch im Zusammenhang mit deinem Sohn?
Also, gell, musikalisch bin ich ja ab 14 ausgewandert auf Neuseeland. Also ich bin dann eigentlich nicht wirklich aktiv gewesen. Ich bin einfach jedes Jahr einmal zurück und habe ein paar Konzerte gespielt. Aber eigentlich habe ich, und das war für mich ein Riesenschritt gewesen, Musik so ein bisschen an den Nagel gehängt für den Moment. Obwohl das mein Lebenselixier ist.
Für den Greg eigentlich.
Für den Greg, für
die Beziehung.
Die Hoffnung, dass wir für die Familie zu haben.
Ja.
Ich kann nicht müssen auswandern. Es hat mir da gefallen. Die Schweiz, ich finde die Schweiz super. Ich habe meine Freunde, meine Familie. Aber einfach zu sagen, ich kann wie eigentlich ein perfektes Leben hinter mir gelassen, gefällt hat einfach die Familie, die ich immer gerne hätte wollen. Und dann sind wir, also von dem her bin ich nicht so aktiv gewesen. Ich habe zu denen auch ein bisschen Musik gemacht. Bin mit einer Maori-Sängerin. Sie ist so ein bisschen Paul Hofer-mässig. Sie ist die erste, die moderne Musik auf Maori gesungen hat, habe ich mit ihrer Musik, also ich durfte Backings singen. Keine Ahnung, was ich singe, aber ist gleich. Und so sind wir einmal im Jahr zurückgekommen und der Kian war 3, wo wir, also wir sind immer ein bisschen vor dem Greg in die Schweiz gekommen und haben nachher zusammen eine Zeit gehabt in der Schweiz und sind nachher zusammen nach Hause geflogen. Das war eigentlich so ein bisschen der Ding gewesen, weil mit einem Kind musst du nicht nur 2 Wochen in die Schweiz kommen. Das ist irgendwie...
Vor allem so eine weite Reise.
Nein, Also haben wir es auch immer ein bisschen länger gemacht. Ich habe meine Familie und Freunde so lange nicht gesehen. Also haben wir das auch genossen. Und dann, das war im 18. Hat mein Mann sich das Leben genommen, hier in der Schweiz. Hey, und es ist einfach... Hey, du hast das Gefühl, du bist wie ein Zombie. Also es ist so surreal. Du läufst um wie in einer riesen Bubble. Es ist wie nicht wahr. Also, ich kann es gar nicht beschreiben. Man ist so wirklich, also Zombie ist wahrscheinlich die beste Beschreibung, die du kannst geben. Ich habe wie am Tag funktioniert für den Kian. Ich musste auch alles irgendwie aufgleisen. Oder? Was da alles, ich meine, da musst du Sachen mit Sachen dealen, die anders sind. Ich mich unglaublich grosse Unterstützung von meinem Bruder, von meiner Familie, von meinen Freunden. Also ich bin mega aufgefangen worden. Also ich an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Das ist wirklich unglaublich. Und dennoch musst du einen Haufen Sachen selber einfach halt auch dealen und erledigen. Und ich habe durch den Tag funktioniert und in der Nacht habe ich getrauert. Also ich habe nicht geschlafen. Also plötzlich jemand, der hätte können, ich hätte können da am Boden liegen und schlafen, habe ich plötzlich Schlafstörungen bekommen. Und das tut alles noch dazu, oder? Das kommt auch noch dazu. Dann bist du eh ein Zombie. Hey, und was mir am meisten geholfen hat in dieser Zeit, war, das Leben nur in ganz kleinen Stückchen zu planen. Mhm. Nicht zu denken, was ist in einem Jahr? Wo werden wir in Zukunft leben? Ich meine, ich habe mein ganzes Leben in Neuseeland gehabt. Und dann geht das Leben, also es ist alles auseinandergefallen, oder? Mhm. Alles. Ja, es ist eine mega schwierige Zeit gewesen.
Ist das irgendwie voraussehbar gewesen? Oder hast du irgendwo einen Sensor in dir rein, wenn du so im Nachhinein zurückschaust, wo du weißt, shit, das war ein Indikator gewesen. Dort ist mir, weil ich glaube, er hat mit schweren Depressionen schon immer zu kämpfen gehabt. Mhm. Aber dass du wirklich in dem Moment, wie nochmal, wenn du darauf zuschaust, gewusst hast, aha, das war eigentlich ein Indikator gewesen. Und dort macht sich dann wahrscheinlich auch irgendwie selber Vorwürfe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, yeah. was man in so einem Moment alles für Emotionen durchlebt, oder?
Hey, also erstens mal, wenn du mit Hinterbliebenen, ob das jetzt Familie oder Freunde sind, die jemanden durch Suizid verloren haben, ist immer das grosse Thema, bin ich geschuldet? Yeah. Hätte ich etwas können anders machen? Hätte ich es können verhindern? Das sind riesige Themen, mm-hmm. wo man zuerst einmal muss irgendwie, ich glaube, man muss es einfach wirklich können ablegen, aber das ist ein riesen Prozess, weil das ist einfach das Neuliegendste. Hätte ich es nicht können verhindern. Bei uns war es so, dass mein Mann hat mir das von ganz am Anfang gesagt, dass er Depressionen hat. Also bevor wir geheiratet waren, und ich habe gefunden, hey, uns kann nichts auseinanderbringen, das schaffen wir. Ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung gehabt, was Depressionen sind. Mhm. Für mich sind Depressionen oder depressive Person war für mich jemand, der den ganzen Tag im Bett liegt, traurig ist, nicht in die Gang kommt, nicht arbeiten kann, keinen Sport macht, einfach nur in einem dunklen Raum sitzt, die Läden zu, nichts mehr wissen und einfach sich einschliesst und einfach nicht mehr aus dem Loch rauskommt. Das war für mich ein depressiver Mensch. Dass Depressionen so viele verschiedene Gesichter hat, habe ich nicht gewusst. Mhm. Jetzt beim Greg war es eher so, also er ist immer gearbeitet, auch wenn er mega krank war, jetzt mal mit Verkältung oder so, mhm. er ist immer auf der Matte gestanden. Er hat Sport getrieben, er ist regelmässig joggen, er hat sich gesund ernährt. Mhm. Was er hatte, und das habe ich eben nicht als Depression in dem Sinn gesehen, ist, dass er sehr launisch war. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, das ist einfach sein Charakter. Mhm. Also, er hat auch aus erster Ehe eine Tochter gehabt. Sie ist 18 Jahre älter als mein Sohn. Sie ist jetzt 28. Mhm. Und er hat einfach immer uns vier zusammen wollen haben. Dann hat er wie so Kontrolle gehabt, dass er uns beschützen kann. Also, er ist am 4. hat er alle müssen abfahren, für TVNZ, die Show vorbereiten. Dann hat er die News gelesen am Abend und dann etwa am 12. ist er heimgekommen. Am liebsten hat er gehabt, dass alle bis am 4. einfach daheim hocken. Und man hockt auf dem Sofa, er hat ein bisschen mit der Gitarre rumgespielt und mir whatever. Und dann war er wirklich glücklich und zufrieden gewesen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht den ganzen Tag daheim hocken mit einem kleinen Kind. Ich will in den Zoo. Ich kann nicht erst um 4 Uhr in den Zoo. Ich will raus. Ich bin so ein Mensch. Ich muss raus. Ich bin mega freiheitliebend. Ich kann das aber nicht checken, dass das wahrscheinlich auch ein Teil Charakter, aber ein Teil eben auch mit seiner Krankheit zu gehen. Also, es war überhaupt nicht vorhersehbar gewesen. Mhm. Im Geschäft, bei CVNZ, hat niemand überhaupt gewusst, dass er Depressionen hat. Ich habe nicht gewusst, dass er so lange zurück schon. Also er muss als ganz Junge schon Depressionen gehabt. Mhm. Er hat auf Antidepressiva gsi, hat es ein bisschen genommen, hat es wieder nicht genommen. Mhm. Wer schon mal damit in Berührung kommt, weiss, man muss es genau zu dem Zeitpunkt nehmen, genau diese Dosis. Man muss es wirklich, es wird eingestellt, dass es einfach gut, das kannst du nicht machen. Nicht. Wir sind in die Schweiz gekommen, ein Jahr, und er hat für seine Tabletten vergessen. Ich habe es aber erst gemerkt, nachdem wir zurückgekommen sind, weil einfach, es waren Horrorferien gewesen. Es war alles immer nur negativ und so. Und so hat sich das gezeigt. Mm-hmm. Und gell, er ist auch schnell gewesen. Also das ist mein Sohn übrigens jetzt auch. Er ist auch schnell. Ja. Er kann dir etwas sagen. du kannst etwas sagen und macht zack, kommt das zurück. Dann ist es noch für mich eine Fremdsprache, obwohl ich sehr gut Englisch rede. Ich habe gar keine Chance gehabt, mit Wort irgendwie im Stangen zu halten. Es ist so Sachen einfach, ja. Also, nein, man hat es nicht gesehen. Wirklich nicht.
Der war ein Star in Neuseeland, oder? Es ist auch gesprochen worden auf der Straße.
Ja. Ganz am Anfang sind wir mal an der French Market in Auckland. Ja. Und dann haben wir Paparazzi-Fotos in so einem Klatsch-Ding gehabt. Und ich so, wow! Sweet Caroline ist die Überschrift.
Sweet Caroline, großartig.
Greg's Sweet Caroline. Also ja, man hat ihn gekannt, man hat ihn vor allem auch sehr gerne gehabt. Weil, ich meine, Newsreader, man muss sehr seriös sein. Er war sehr gut, was er gemacht hat. Er hat eine wunderschöne Stimme gehabt. Aber am Schluss hat er immer super Humor gehabt. Wirklich. Okay. Am Schluss hat er immer noch schnell einen...
Wirklich wie der Stefan Klopot, gell?
Ich muss ehrlich sagen,
der war nicht so fest. 10 von 10 Moderator.
Ja.
Sensationell.
Er war bei meiner Mutter an meinem Kaffee.
Als ich bei Energy noch die Sportschicht moderiert habe, hat es am Bellevue vorne nur so Santa Lucia gehabt, oder irgendwie das Odeon, das noch offen kann. Und er ist, glaube ich, immer von seiner Sendung in Leutschenbach und ich bin vom Seefeld. Und dann ist er allein am Tisch gesessen und ich allein am Tisch. Ich habe ihn viele Jahre später bei Radio 24 interviewen. Ich habe ihm das dann auch gesagt, dass ich als seine pointierte Moderation und hochintelligente Menschen, wie er das eingebaut hat und erzählt hat, immer sensationell gewesen. Und es gibt so die gewissen Moderatoren, die sehr seriös sind, aber am Schluss und zum Schluss noch dies.
Genau. Oder
der Charles Clerc ist, glaube ich, einer von der Noël, du weißt, immer so einen pointierten Witz.
Ja.
Aber auch die jetzt Tagesschau machen, und Florian Inhauser zum Beispiel, die sind einfach beliebt und sie machen es auch einfach sehr gut und sind auch in den Positionen, wo sie sind. Aber ist das für dich dann angenehm gsi von einem, ich sage jetzt mal, von einem Promi, von einem Nationwide Celebrity so als Sweet Caroline, als Anhängsel betitelt zu werden?
Hey, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Nee. Gell? Neuseeland ist sehr ähnlich in der Schweiz von der Mentalität. Also wir sind jetzt nie angesprochen worden oder weißt, und dann ist es eher so ein bisschen leger, so...
Also Paparazzi-Fotos und so gibt es da in der Schweiz,
es ist, glaube ich, einmal passiert bei uns. Und sonst ist es eher, dass man vielleicht mal so sagt, hey, cooler Joke gewesen. Weißt du, dass sie jetzt erkennen gehen, ich weiss, wer du bist, aber nicht...
Aufdringlich oder so.
Nein, wir konnten umeinander laufen. Wie.
Bist du, das kenne ich von vielen Menschen, die Suizid in ihrem Bekannten- oder Freundeskreis oder Familienkreis haben, dass dann irgendwann nach der Tour auch eine gewisse Wut entsteht. Eine gewisse Wut über, du hast es allein gelassen, es hätte doch sicher einen anderen Weg gegeben, wieso hast du nicht das und das noch probiert? Oder einfach, dass dort auch die Emotionen vorkommt, ob du das je verspürt hast, eine gewisse Wut, dass das auch in der Schweiz gemacht hat. Oder ich finde das mega schwer, auch mit viel Empathie, mich in das einzufühlen.
Es ist lustig, ich weiss, ich habe mich sehr mit Trauer auseinandergesetzt und ich weiss, dass das ein wichtiger Schritt ist von der Trauer.
Also die Wut meinst
du? Die Wut. Aber ich konnte das wie nicht können. Das habe ich wie noch nicht herausgefunden. Ich habe mich zwar auch damit auseinandergesetzt, ob Depressionen, ob das vererbbar ist. Oder ob das halt wirklich ein bisschen... man ist vielleicht ein bisschen anfälliger drauf und dann hat man vielleicht in der Kindheit vielleicht ein paar Erlebnisse oder auch sonst, die das dann noch begünstigen können. Und ich weiss einfach, dass er nicht so eine einfache... Beziehung hatte zum Vater, der einfach gesagt hat, du bist nichtsnutz und so. Und ich habe irgendwo immer das kleine Bübli gesehen, den kleinen Greg, wo ich meine, das ist mega fies, das ist so brutal, wenn du das nichtsnutz. Und er ist, wenn ich das so sagen darf, der es jetzt beruflich am weitesten gebracht hat. Wenn du das als das betitelt wirst, das hinterlässt Spuren. Und ich habe wie immer den kleinen Greg gesehen und die Wut ist wie nicht aufgekommen. Jetzt habe ich letztes Jahr wirklich ein riesiges Geschenk mir selber gemacht. Und zwar hatte ich ein Jahr, um wieder zu mir zu finden. Also ich habe, eben, wie ich gesagt habe, zur Covid-Zeit habe ich angefangen, wieder auf dem Büro zu arbeiten. Und habe einfach gemerkt, ich muss zurück voll in die Musik. Ich war 20 Jahre vollständig Musikerin gewesen, also wirklich nicht unterrichtet, nichts. Ich habe wirklich voll von der Musik gelebt. Und habe gemerkt, ich muss wieder zurück. Und habe mega Mühe gehabt, jetzt irgendwo zu finden, wo geht es für mich weiter musikalisch. Und habe das Jahr jetzt mega fest können nutzen für mich, um aus dem Überlebensmodus, weil ich bin voll auf einem, in einem Überlebensmodus gewesen. Wir sind jetzt bis 7,5 Jahre, seit es passiert ist. Weil du fährst nur, ich meine, ich habe eine ganze neue Welt wieder müssen aufbauen für mich und meinen Sohn. Finanziell, emotional, you name it, oder? Und habe einfach jetzt gemerkt, okay, jetzt sind wir wieder safe, wir haben wieder das alles wieder können aufbauen, die Pfeiler, die stehen wieder, die festen Pfeiler, die dich aufrecht halten. Jetzt komme ich wieder ein bisschen zum Zug und habe mega fest an mir geschafft und plötzlich ist die Wut aufgekommen.
Krass.
Plötzlich konnte ich einfach das können rauslassen, einfach die Wut wirklich rauslassen von: Du wirst nie sehen, wie dein Sohn schwimmt, wie dein Sohn Schlagzeug spielt auf deinem Schlagzeug, wo alle die hohen Schläge um die Ohren herumhaut und wie dein Sohn zeichnet, wie wir das und das erleben, wie deine Tochter das und das und das erlebt. Und ja, dann kommt die Wut. Und ich glaube, es ist gut, dass die jetzt doch noch kommen, auch wenn es manchmal ein bisschen länger geht. Es ist, ja.
Also du denkst, es ist ein wichtiger Prozess vom Abschliessen?
Ich glaube schon, dass es dazugehört, weil schlussendlich, es ist, weißt, ich bin ja oft nur noch, immer, wenn ich interviewt worden bin, ich habe von Anfang an offen ja darüber geredet, ja. Weil ich gefunden habe, ich will, wie das, der Tod nicht für nichts ist. Wenn ich irgendwo kann helfen kann, man redet ja nicht über Suizid, also das ist, wie sagen wir dem?
Bewusstsein, es ist, offen, stigmatisiert.
Ja, genau, es ist stigmatisiert. Ja. Einfach, wenn ich das Tabu kann brechen kann, ja. Und jemandem, nur einer Person, das Leben genau. Rettet durch das, hey, dann ist es nicht für nichts.
Absolut.
Und jetzt habe ich völlig den Vater verloren, weil
du bist,
mir gesagt...
Wir waren bei der Wut gewesen,
genau.
als Part oder als Teil von dem Mechanismus abschliessen und die Wut, dass er...
Genau, es war ja nicht selbstbestimmt gewesen. Das ist das Ding. Es ist nicht etwas, das ich bestimmt habe. Es hat aber mein Leben und das Leben von allen rundherum so krass prägt, verändert und alles. Und eben mit diesen alten Interviews ist immer: Komm, wir machen das Interview. Ah, du hast ein Konzert. Ja, Titel: Hat ihren Mann durch Suizid verloren? Weißt du, immer das. Und irgendwann habe ich gesagt: Stopp. Es ist nicht ein selbstbestimmter Moment von meinem Leben. Mhm. Ich bin Musikerin, ich habe meine eigene Geschichte. Es ist ein Teil von meiner Geschichte. Es hat mich sehr geprägt, es hat mich stärker gemacht. Aber ich will nicht auf das nur reduziert werden, weil es ist nicht selbstbestimmt.
Aber das sind dann halt die grossen Schlagzeilen, die logisch. Die Leute dazu logisch. Sucht, dass,
Und log, ich bin nicht jemand, der grosse Schlagzeilen suchen oder erfinden, damit ich wieder ein Interview führen kann. Das bin ich einfach nicht. Ich bin ehrlich, ich bin so, wie ich bin. Ich kann vielleicht meinen, ich bin mega langweilig, das kann sein. Weil ich halt nicht jetzt eben aus Sachen jetzt riesig das aufbauschen, ob es etwas Grossartiges war oder etwas, wo ich irgendwo in ein Fettnäpfchen getreten bin. Und da wird man vielleicht ein bisschen das vielleicht ein bisschen langweilig abgestempelt. Aber ich glaube, ich habe viel mehr zu bieten als das.
Ja, also, und es soll doch nichts Schlimmes passieren, als langweilig abgestempelt zu werden, dass du das nicht bist. Das beweist ja dein Leben und was du musikalisch alles geschafft hast. Was mich noch wundern nimmt, ist die Challenge, das mit deinem Sohn dann zu verarbeiten. Und da gibt es sicher auch Menschen, die zuhören, die ähnliches Schicksal haben, die auch etwas daraus herausziehen können. Wie hast du das deinem Sohn damals können erklären und ihn versuchen... Ja, weil man will ja sein Kind eigentlich schützen vor dem Schmerz, oder? Versuchen trotzdem die Positivität und die Lebenslust und Freude zu geben. Und eben auch die Angst, dass Depression könnte genetisch vererbbar sein. All die Gedanken, die einem da spinnen im Kopf.
Gell, es war ein Riesenthema gewesen, sogar noch. Also mein Mann war noch im Spital, gewesen, bevor er verstorben ist. Und das war eines der ersten Themen, gewesen, wo ich gesagt habe, wie gehe ich mit dem Thema um mit meinem dreijährigen Sohn. Er war 3 gewesen. Und ich hatte dann die Unterstützung oder ein Gespräch mit einer Kinderpsychologin. Und ich glaube, das Wertvollste, was sie mir mitgegeben hat, ist, du darfst nichts verheimlichen. Mhm. du nichts deinem Kind verheimlichen. Und ich glaube, das ist nicht nur jetzt in Bezug auf Suizid gemeint, einfach auch sonst. Man will manchmal ein Kind schützen, aber ich glaube, Kinder sind viel resilienter, als man denkt. Also erstens mal hat sie mir auch gesagt, Kinder gehen sehr natürlich mit Tod um. Also es gibt Kinder, wo man sagt, willst du noch dich verabschieden vom Grossmami oder willst du den Körper quasi noch sehen, der jetzt da oder nicht? Und es gibt Kinder, die gehen rein und sind neugierig und schauen da die tote Person an, fragen Sachen. Und wenn sie genug haben, dann fragen sie auch nicht mehr. Oder andere, die sagen, ich will nicht. Und das ist auch okay. Es gibt keine Regeln. Aber das mit dem nicht verheimlichen. Und das Zweite, was sie mir gesagt hat, war, du musst so einem Kind kindgerecht erklären. Also du kannst nicht sagen, der Papi hat Suizid gemacht. Oder? Er ist 3. Also die Wortwahl war, der Papi hat sich selber, oder der Dad hat sich selber tot gemacht. Das ist heavy, oder, wenn wir das so sagen, aber es ist auf Kindersprache richtig ausgedrückt, dass man das verstehen kann. Er ist nicht einfach krank, er ist gestorben, sondern der Papi, der Dad hat sich selber tot gemacht. Und dann Kind, und das ist sehr spannend, der Kind kommt und fragt, also fährt er jetzt Auto im Himmel? Und dann sagst du, ja, er hat sicher noch seinen einen VW-Käfer gehabt, sind aber zusammen alle gerade rumgemächert und so. Und dann erklärst du ihm etwas und dann nachher im Satz rein, und dann ist das Lego, bla bla bla. Dann merkst du, okay, es ist wieder genug. Sie holen sich immer stückchenweise, wow, was sie wollen. Ja, dann geht es vielleicht eine Woche, vielleicht einen Tag, vielleicht geht es einen Monat und dann kommt das Nächste und wenn sie es wieder wissen. Und es ist mir bewusst, dass jetzt der Kian, jetzt kommt er langsam so ein bisschen in die Pubertät rein, ist ein grosses Thema, die Vaterfigur, die fehlt, wo ja, hat mir gestern gesagt, ich weiss ja gar nicht, wer der Dad ist. Ich weiss nicht mehr, wie er ist. Er hat gesagt, dein Körper weiss es sehr wohl. Du bist auch ein Teil von deinem Dad. Und es ist auch so, dass ich sehr viel von ihm erzähle. Einfach, er ist wie immer noch da, eine Art. Also natürlich nicht, er weiss sehr wohl, dass er nicht da ist, aber einfach zu sagen, der Dad hat jetzt gerade das gesagt oder der Dad hat einmal das gemacht. Und ich glaube, ich finde es mega wichtig für ihn, um ein bisschen zu verstehen, wer sein Papi war.
Was irgendwie noch schön ist, ist, dass er durch seinen Job auch ein Vermächtnis hat, wo er dann irgendwann mal anschauen kann und ihn auch sieht, wie er wirklich rhetorisch war, wie er in der Körpersprache seine Augen schauen kann und so. Also mehr über so gewisse Fotos raus ist sicher auch noch etwas Schönes. Denkst du oft an Greg? Zurück auch selber für dich? Gibt es Momente, wo du vielleicht an einen Ort zurückgehst oder ins Spital gehst oder an sein Grab gehst?
Ja, es ist, gell, das wird, glaube ich, für immer ein Thema sein. Das kommt immer wieder auf. Ich meine, ich sehe teilweise in den Ausdrücken von meinem Kind im Gesicht oder Gestik. Also das, unweigerlich kommt das auf, aber auch sonst natürlich. Es ist kommt immer wieder irgendwie etwas, wo du daran denkst. Und hey, ich muss gerade noch schnell etwas ganz anderes erzählen. Und zwar bin ich ein Teil von einer wunderschönen Geschichte, das heisst «Kultur am Bettrand». «Kultur am Bettrand» ist eine Organisation, die Shirley Grimes, Singer-Songwriterin, ins Leben gerufen hat, wo Künstler zu diesen Menschen heim oder im Spital oder ins Altersheim oder palliativen Abteilung, wo auch immer sie sind, sie können nicht mehr Kunst konsumieren, gehen wir dort hin.
Schön.
Und ich durfte das letztes Jahr 4-mal machen. Ja. Hey, und einmal bin ich eingesetzt gsi, dann gehst du ins Unispital Zürich. Ich habe nur gewusst, ich gehe ins Unispital und dann machst du verschiedene Abteilungen. Und wir sind zu zweit unterwegs gsi, jemand mit dem Hackbrett und ich mit der Gitarre. Und ich bin genau eingeteilt gsi in den Intensivstationen. Es gibt verschiedene Intensivstationen. Ich bin dort eingeteilt gsi. Ich hätte jetzt gar zu gut auch können in dem anderen Teil, wo irgendwo. Aber ich war dort eingeteilt. Also es ist genau, wo mein Mann gestorben ist.
Wow.
Am Vorabend habe ich das realisiert.
Wow.
Ja, ich musste das erste Mal schnell durchschnaufen. Ich dachte, wie gehe ich jetzt mit dem um? Also ich gehe das erste Mal wieder dort zurück. Jetzt mal, wenn wir in den Zoo fahren, kommt mir das wieder zu Sinn natürlich. Ja, dann. Und dann habe ich da hinten zum Bestatter müssen und so. Oder alles Zeug. Da denke ich schon, oh mein Gott, ja. Und jetzt gehe ich genau dort hin. Und es hat mir so eine Kraft, irgendwo ist so eine Kraft gekommen, die ich gefunden habe. Greg hat Musik so gern gehabt. Er hat Schlagzeug gespielt, hat Gitarre gespielt. Er hat es geliebt, wenn jemand gekommen wäre, um Musik zu machen, wo er dort gewesen wäre. Und ich dachte, vielleicht ist es einfach auch mega ein schöner Moment, wo ich einfach den Angestellten dort sagen kann, danke.
Ja.
Danke für was ihr gemacht habt, für den Greg. Danke für wie er empathisch und so unglaublich stark mit uns umgegangen sind. Hey, ich habe das so schön gefunden. Ich durfte dort wirklich für Leute spielen, die nicht bewusst waren, die vielleicht Familienangehörige gekommen sind, die eben nicht ansprechbar, Mutter, wer auch immer, wo sie haben können da dran zehren, was ich Musik gemacht habe, dass die Patienten selber haben können, was sie mitbekommen haben. Aber auch die Angestellten, die feiern uns ab, wenn wir kommen. Das ist einfach so für sie so etwas Schönes. Und das Musik, einmal mehr, ich sage, ich habe jetzt Hühnerhaut von Tobias bis Sonntag, das ist die Faszination für die Musik, was Musik alles kann. Jedes Mal lerne ich noch mehr, was Musik noch kann. Musik kann Gefühle auslösen, ja, das wissen wir. Musik kann dich erinnern, wo du auf Elba 1989 in der Ferie bist, der Song kommt, du weißt genau, wie es geschmeckt hat, alles. Dein erster Liebesschmerz, Musik dort untermalen, wenn du heiratest, wenn du traurig bist, all das. Musik kann dir helfen, zum Beispiel etwas lernen. Es gibt Mathe-Songs. Wenn Mathe nicht reingeht, Song reinhauen, dann kannst du es. Was Musik alles kann, Musik kann heilen, Musik kann... Hey, ich bin... Es ist noch nicht ausgeschöpft. Ich kenne noch nicht einmal alles, was Musik alles kann. Und das finde ich unglaublich. Das ist wieso, dass ich einfach muss Musik machen. Es ist keine Wahl für mich. Ich muss Musik machen, weil es so viel Gutes bringt in die Welt.
Das ist crazy, was du jetzt gerade gesagt hast. Das hat mich richtig berührt, dass sogar in einer Situation, wo man zwischen Leben und Tod schwebt, sei es in einer Palliativklinik, sei es in einem Lighthouse zum Beispiel, sei es in einer Intensivstation, wo jetzt für dich an den Ort hinfahren, wo der Greg dann schlussendlich seinen letzten Atemzug genommen hat. Das muss unfassbar sein. Dort können die Spiele in dieser Diskrepanz zwischen Leben und Tod, zwischen Menschen, die rumrennen und versuchen, das zu retten. Das ist crazy. Das bin ich mir jetzt so gar nicht bewusst gewesen. Magst du dich erinnern an den Moment, wo du dort dann auch gespielt hast? Bist du selber, sind da Tränen gekommen? Bist du emotional gewesen?
Oder? Sehr. Weißt du, was ein ganz entspannender Moment war? Ich war zuerst bei jemandem auf der Station. Der war total recht gut zu Weg. Ja. Einfach hätte halt ein Italiener gewesen. Ich habe mit meinem Italienisch. Es war lustig, aber ein bisschen verhalten. Es war komisch. Ich habe nur für den gespielt und nebenan war einer, der nicht so gerne Musik hat. Und ich so, oh, am Schluss hat er gefunden, es war gut. Aber ich so ein bisschen verhalten, weil ich meine, wir sind gewohnt vor 100, 200, 10'000 Leute spielen. Aber es ist wie, das ist das Syndrom, wie wenn du musst als Kind an Weihnachten Blockflöteln. Oder das ist genau das Syndrom, wo du findest, oder? Ja. Und so habe ich mich gefühlt. Und nachher bin ich auf die Intensivstation nachher gekommen, habe schon gespielt und dann fragen die Leute, wollen sie auch Musik? Und dann war jemand, ein Chorleiter. Der hat gesagt, er hätte mega gerne Musik, aber er möchte mich lieber nicht sehen. Weil er hat ein bisschen Respekt, dass er wie das Gefühl hat, er müsse dann reagieren. Also eben, jemand spielt und man muss doch klatschen oder lachen oder irgendetwas. So habe ich unter dem Türrahmen gespielt. Da war ein Vorhang runter und da war ein Vorhang runter. Und da war der Herr, der Chorleiter, und da ist noch ein anderer Patient gelegen. Und ich war unter dem Türrahmen drin und ich habe das so befreiend gefunden. Ich habe das so schön gefunden, einfach nur aus dem Herzen raus zu spielen, mit dem Wissen, ich muss nichts, du musst nichts, wir dürfen einfach Musik lassen. Hey, und ich könnte jetzt gerade wieder heulen, weil das war so ein schöner Moment gewesen. Und es hat mich mega jetzt auch beeinflusst auf meinem weiteren Weg. Ich habe Ende letzten Jahr innerhalb von 3 Tagen irgendwie ausbrütet, wo es mit mir auch musikalisch weitergeht. Ich gehe auf jeden Fall weiter als Caroline Chauvin und auf der Bühne und Vollgas. Ich habe viele Ideen, aber ich will nie mehr zurück aufs Büro. Weil, auch wenn ich da gut kann, auch vielleicht leisten, aber was ich mit der Musik anbringe, und das hat mir vielleicht wirklich Kultur am Bett dran gezeigt, ist, dass ich mit Musik Freude bringen will. Mache ich schon. Noch anders Freude bringen, indem ich jetzt wieder Gesangsstunden geben will. Aber auch in die heilende Form hineingehen. Ich gehe richtig Musiktherapie. Ich werde ab März starten mit meiner eigenen kleinen Praxis. Ich sage es nicht. Es ist für mich ein Studio. Es darf passieren, was passiert. Ich tue Englisch unterrichten. Ich kann alles, was ich kann. Und das ist schön, das Schönste, wenn du in der Blüte vom Leben bist, so ein bisschen Spatzummer vielleicht schon, kannst du anfangen, das kann ich. Wem
gebe ich das?
Darf ich das geben? Ja. Wem darf ich, wer möchte vielleicht profitieren von dem, was ich schon hatte, auch lernen von jemandem, wo das Leben mir gelehrt hat. Und ich freue mich mega. Es ist ein riesiges Abenteuer für mich.
Spannende Geschichte dazu, die hoffentlich dann dein Business Case ein bisschen angekurbelt wird. Bei meinem Klinikaufenthalt wegen Burnout, wo ich vor 2 Jahren auch 3 Monate außer Gefecht gesetzt war, oder ich, der Jonsch, bla 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 bla, laut, energetisch, frech, immer gut gelohnt. Und dann auf einmal macht es Bye-bye. Findest dich in einer Klinik wieder. Ist einer der eindrücklichsten Momente ist auch in dieser Musiktherapie gewesen. Ich hatte so ein Klangbett gehabt. Weißt du, ein Bett, so eine Bretsche, wo du drauf liegst, wirst du zudeckt, kommst Augen, wenn du willst, kommst du einen Augenbefestiger rüber, oder so warme, ich weiß nicht, wie die heissen, die Hacky-Sacks, die auf die Augen drauf tun. Und unter dem Bett, wo du drauf liegst, hat es, wie bei einer Hof, so Seiten. Und dann fängt die Therapeutin an, die Seiten zu ziehen. Und es ist schon speziell, und sie sagen, viele Menschen stehen wieder auf, weil sie das nicht aushalten. Das gibt eine Vibration. Viele Leute fühlen sich wieder zurück in den Bauch der Mutter versetzt, wo sie ein Embryo waren oder zum Baby anwachsen. Und sie spielt und zieht und dann fängt sie an so summen und, oder singen. Das war crazy, was ich dort für Bilder gesehen habe. Also, dort sind Sachen vorgekommen. In meinem Fall ist noch crazy gewesen, Zweite Weltkrieg und irgendwie Holocaust und Ghetto und Menschen verhungern. Also weißt du, so wahrscheinlich die Geschichte von meiner Familie, die irgendwo durch genetisch vererbt wird, die Teil von einer Krise, von einem Burnout, von einer Depression sein, wo du aber nie führen holst, wo du vielleicht gar nicht weißt, dass
es wow.
Existiert. Ja, ich habe das jetzt auch noch nie erzählt. Und es ist
mega spannend.
Mega spannend. Das ist irgendwo durch beängstigend. Ich habe mir auch kurz überlegt, ich will das gar nicht sehen, ich will aufstehen. Ich habe das Gefühl, dass Vorfahren von mir irgendwo durch dort auftaucht sind und so in Erinnerung, schau mal, woher wir kommen oder was wir haben müssen erleben, weil im Großen und Ganzen bin ich ein extrem dankbarer Mensch. Ich rede immer vom 6er in der Lebenslotterie, dass wir in der Schweiz dürfen geboren werden, dass wir so wohlbehütet wie du bin ich auch da in Zürich aufgewachsen. Ich habe eine wunderbare Familie, ich habe jetzt selber keine Frau, kein Kind. Und so, aber ich bin eigentlich glücklich in dem, was ich habe. Aber irgendwo durch gibt es Schicksalsschläge, wie du sie erlebt hast. Oder es gibt generationenbedingte Schicksalsschläge, die man müssen erleben und die werden irgendwo durch auch weitergeben, der Schmerz, der Pain, das Unerträgliche, oder? Und das ist in dem Moment für euch. Ich weiß einfach, ich finde es mega schön, dass du dich auf das Feld wagst, was sicher auch noch ganz spezielle Momente geben wird. Und ich sage, dass du da sicher wirst viel können erreichen, wenn du das machst. Musst du da eine therapeutische Ausbildung noch machen dazu, oder?
Hey, es gibt, also ich bin angemeldet, aber ich kann bis noch nicht sehr weit, aber ich glaube, also ich mache eine Ausbildung, das ist diplomierte, heisst das Klangtherapeut, ist mit der Klangschale. Und übrigens habe ich dann gedacht, ist ein grosses Feld, ich weiss, dass der Herr, der das unterrichtet, Tinnitus kann heilen. Ich dachte, ich kenne ein paar Kollegen von mir, meine Musikerkollegen, wo ich dann vielleicht, habe ich dann ganz viel zu tun und kann helfen, mit Musikerfreunden vielleicht helfen mit Tinnitus, also das wäre schön. Aber auch sonst, es dürfen all die Geschichten raufkommen. Und ich finde es, im Fall wirklich mega spannend, was du jetzt erzählt hast. Eben, es kann Vorgeschichten sein von deinen von deinen Ahnen. Mhm. Kann auch eine andere Inkarnation sein, wo da Geschichten kommen und so. Übrigens, als ich hier in Zürich wohnte, ich liebe ja Zürich. Mhm. Ich liebe Zürich. Ich habe alle meine Innerschweizer Freunde so, Zürich, und ich Zürcher Nummer und so. Und ich so, nein, Zürich. Ich liebe Zürich. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, und auch gerne immer wieder. Ich habe in einer alten Wohnung gewohnt, in Wiedike.
Ja.
Und hatte ein bisschen Mühe gehabt mit Schlafen und Zeug und Sachen. Bin ich mal so zu einem Heiler. Ich kann nicht, einfach irgendwie bin ich... Gell, ich sage immer, wenn du etwas hörst und es resoniert, dann mach's. Mhm. Und das ist irgendwie so von einer Schweiz hinten, irgendein Heiler. Da habe ich dem angerufen und habe gesagt, ja, so und so. Dann nur am Telefon. Und dann sagt... Oder bin ich echt bei ihm gewesen? Nein, ich war bei ihm gewesen, mhm. Genau. Und dann hat er mich angeschaut, auf Zeug aufschreiben und so. Und dann musste ich ihm die Wohnung erklären, also beschreiben. Ein bisschen. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben da so und so viele alte Seelen. In der Wohnung habe ich kein Wunder, kann ich nicht können schlafen. Weil es hat Kriegsopfer und Suizid und tatada, alles irgendwie noch Seelen von dem alten Haus. Irgendwie. Ich habe gedacht, ich will gar nicht mehr wissen. Es ist ein Feld, das sich da auftut, das ich nicht kenne und ich glaube auch nicht mehr darüber wissen. Aber auch ist gut gewesen. Aber einfach so spannend, weißt du, wie das eben, was da alles noch. Es ist nicht nur du und ich sind da. Weißt du, wie ich meine? Es ist wie so, ja. Man weiss nicht, was noch ist. Es soll nicht Angst machen. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, da kann man mega viel. Wieso hat man jetzt dort den Rücken weh? Oder wieso hat man ein Burnout? Oder wieso hat man Depressionen? Es kann so vieles sein. Ja, und es ist spannend, die Reise zu machen. Ich glaube, man muss keine Angst haben davor. Es ist unangenehm,
ja.
Aber man kommt daraus raus und ich glaube, immer stärker.
Es hat etwas Befreiendes, wenn man sich damit konfrontiert. Voll. Es ist wie jeder Schmerz. Brüllen kann etwas vom Befreiendsten sein, was es gibt. Es ist im Moment selber nicht schön. Aber wenn man dann gerade irgendwie... Es ist, ich würde fast sagen, es hat etwas Orgasmisches. Es hat etwas nachher so... Man ist befreit, man ist gelehrt, man ist wie fertig.
Weißt du, vielleicht ist es eben auch befreiend, weil... Irgendwo weisst du vielleicht, dass irgendetwas ist und du darfst es jetzt endlich mal aufräumen.
Psychoanalyse setzt sich ja mit dem auseinander. Das ist etwas, was ich auch probiert habe. Ich musste feststellen, dass ich mehr so der Typ bin, der auf kognitive, weißt du, Frontalkortex-Therapie steht. So, hast du echt, wie fühlen sie sich heute? Mhm. Wieso haben sie das? Überlegen sie mal. Ich kann sehr gut mit dem arbeiten. Ich bin ja selbstanalytisch, denke relativ stark unterwegs. Ich weiss, wenn ich ein Zeichen gemacht habe und warum. Und ich kann genau sagen, was mich triggert hat. Ich habe mehr Mühe gehabt mit dem, liegen sie mal an auf der Couch und jetzt sagen sie, was ihnen tut. Und der Geld, das kommen dann auch komische Gedanken und solche, die nicht unbedingt mit Leuten teilen. Mhm. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn das jemand wirklich kann, dann kommen da Sachen führen, wo du dann sagst, so, wow, where the fuck did that come from? Mm-hmm. Oder? Und das kann dann auch dich selber verschrecken und kann dein tiefe Unterbewusstsein verschrecken, dass das dann auf einmal vorkommt. Aber das ist ja ein Teil von dieser Therapie, dass wenn das dann an der Luft ist, dann kannst du dich erst wirklich damit auseinandersetzen und kannst irgendwie heilen. Ich weiss es nicht. Aber
hey, glaub, man sagt, der Klang geht dort an, wo es Heilung braucht.
Ja.
Mega spannend. Du hast vielleicht irgendwie ganz etwas kommen wegen dem und dem und dann geht das
oder irgendwo ganz anders. Oder eben Heartbreak. Hörst du ein Lied, das dich erinnert an deine damalige Filme, wo du so einen Schmerz hast, weiss ich was. Und dann fängst du an, oder kommst ganz, du sagst auch, komm Gänsehaut über, es löst etwas aus. Es ist crazy.
Ja,
es
ist spannend. Also ich freue mich mega. Vor allem, ich kann auch lange nicht so das Feld auftun, auch mit Gesangsstunde und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin so dankbar, dass ich Musik schon so lange in meinem Leben habe. Und ich will wie die Freude und was es mit dir macht, wenn du singst. Und das können totale Anfänger oder mein Bruder gesagt, er will kommen. Ja. Und ich behaupte, er hat eine gute Stimme, aber er meint überhaupt nicht. Und seine Söhne wahrscheinlich denken noch weniger. Aber es ist egal, für wer das machst. In erster Linie musst du es für dich machen. Und ich freue mich jetzt einfach mega auf dich.
Also dort siehst du deine Zukunft ganz klar und weißt genau, und hast das jetzt letztes Jahr herausgefunden, was du willst und wahrscheinlich auch was nicht. Wie sieht es aus mit neuen Beziehungen und Männern und so? Ist das etwas, wo du schon am Punkt bist, wo du sagst, du willst das eigentlich oder fokussierst dich voll auf deinen Sohn? Bist du offen zum Daten? Hast du einen Freund? Ich weiss es gar nicht.
Ja, ich habe einen Partner.
Einen Partner, ja.
Und es ist mega schön, dass wir wieder dürfen Familie sein.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was ich dazu sagen will.
Mhm. Schön.
Mhm.
Und dein Sohn nimmt ihn gut auf und fühlt sich wohl.
Ja, mit. Sehr. Ja, wirklich.
Das ist auch noch wichtig.
Mega, mega schön. Super eingespielt. Und
mit dem Greg seiner Familie in Neuseeland und mit seiner Tochter hast du auch noch Kontakt?
Ja, genau. Also wir sind jetzt, muss ich mal rechnen, wir sind im 23. das erste Mal wieder auf Neuseeland gegangen, weil zuerst war es zu emotional gewesen, dann ist Covid gekommen, haben wir nicht können gehen und dann sind wir Ende 23, zwei Monate gegangen. Und es war so heilend gewesen. Ich hatte mega Schiss, weil ich nicht gewusst habe, was da alles raufkommt an Emotionen bei mir, beim Kian, bei der Familie, bei den Freunden.
Seine Eltern leben noch.
Seine Mami. Ja, und er hat zwei Geschwister mit Familie. Ja. Und ich hatte mega Schiss gehabt und es war einfach schön gewesen. Es ist ein schweres Thema für mich, Neuseeland, weil Neuseeland ist für mich auch daheim.
Ja.
Also so fest wie die Schweiz und meine Familie da ist und meine sehr guten Freunde, habe ich das grosse Glück, nochmal ein Zuhause zu haben mit Neuseeland.
Mhm.
Mit auch lieben Familie, also da nenne ich eigentlich meine Freunde, das sind wirklich meine Familie, wo Maori, die Kultur, die mich einfach voll reinnimmt, wenn die singen, könnte ich nur heulen. Mhm. Wir haben die nächsten Freunde sind Maori, mein Sohn ist ja auch, also mein Mann hat auch Maori Wurzeln. Und das nimmt mich einfach irgendwie rein, wo ich auch denke, habe ich echt mal in Neuseeland gelebt, in einem anderen Leben. Es ist wie so, das merkt man manchmal, jemand, der indisch, voll aufs Indische abfährt und gemerkt, hey, I'm digging this. Mhm. Also ich habe das nicht das erste Mal, ich weiss schon so viel. So fühle ich mich. Und darum ist auf der einen Seite manchmal so ein bisschen ein Herzschmerz, weil es ist wie so zwei Herzen in meiner Brust für die Schweiz. Und für Neuseeland. Und, ja.
Das ist etwas mega Schönes, dass du das hast. Aber auch schwer.
Ja, es ist aber manchmal auch schwer. Also mir hilft es, wenn ich weiss, dann und dann gehen wir wieder. Und jetzt haben wir das im Moment aber nicht so. Darum müssen wir jetzt dann wieder mal einen Plan haben, wenn wir wieder gehen können.
Mhm.
Aber die Schweizer Schulen machen es einem da nicht so einfach.
Ja, weil du die Zeit halt dann einfach brauchst. Eben wie du sagst, für zwei Wochen musst du nicht auf Neuseeland.
Wir sind aber letzten Herbst für drei Wochen gegangen. Ja. Und es ist einfach... Ja, es geht, du kannst jedem schnell Hoi und schnell Tschüss sagen, aber ich probiere es dann halt zu erklären. Es ist nicht einfach, wir gehen jetzt einfach in die Ferien und es ist viel mehr. Es ist viel mehr, es ist vor allem auch für meinen Sohn viel mehr. Es ist sein Geburtsland, es ist sein Vater kommt von dort, es ist seine Kultur, es ist seine Familie, das Grossmami, die jetzt 85 ist. Wenn wir erst in 5 Jahren wieder gehen können oder in 3 Jahren, wir wissen nicht, ist die Grossmami noch da, oder?
Mhm.
Also, darum finde ich manchmal, er ist ein guter Schüler. Ja, ich verstehe es, es macht jeder, was er will. Ich verstehe es auf eine Art schon, aber ich denke jetzt gerade in dem ist es schon schwierig. Also drei Wochen.
Ja.
Also, aber es ist nicht Schweden oder so.
Ja,
und,
natürlich weißt, eben.
Du kannst sagen, fliegst eine Stunde. Nein,
du musst die Zeit nehmen. Du
bist 24 Stunden im Flug.
Und eben gerade, wenn du jetzt wieder sagst, hey, ich will eigentlich meine Zukunft anpacken. Ich bin jetzt ready zum neue Sachen probieren, Klangtherapie, das wird dich auch einnehmen. Das wird etwas ein extrem bewegender Moment sein für dich und ein spannender Weg, aber ein aufwendiger und emotionaler, bin ich überzeugt, mit diesen Menschen dann die Intimität zu teilen. Und gleichzeitig auch Caroline Chauvin, ein Musikprojekt, das wieder kommen werden.
Mhm.
Und jetzt auch bist du, glaube ich, vor 2-3 Wochen mit deiner uralten Band, also uralt, mit den Funky Monks, bist wieder auftreten und so, zum ersten Mal seit 30 Jahren.
Ja.
Wie war das gewesen und wieder mit denen zusammenarbeiten?
Hey, es ist ein Fall, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Weißt du, da kommt wirklich alt. Weißt du, wir sind richtig oldschool, oder? Wir sind noch richtig, vor 30 Jahren, was haben wir dort gehabt?
96.
Genau, 94 haben wir uns formiert, glaube ich, wenn es mir recht ist. Und hey, wir hatten so viele Flashbacks gehabt und es war einfach the time of our life. Hey, wir haben Doppelkonzert im Gaswerk Zeven gespielt. Kollegen, wenn du sie so fragst, kommst du auch schauen? Ja, ich habe gerade für beide Abend-Tickets. Ja. Weißt du, es ist wirklich so, hey, ist voll meine Jugend und... Ja, es ist einfach eben, die Musik, ich sage wieder, Musik, die dich zurücknimmt in diese Zeit und so.
Und wir schauen es schnell an.
Oh mein Gott, hast du
ich
dort
etwas? Ich habe den Proberaum, wo wir da am Gig spielen sind oder am
ja, ist jetzt natürlich...
Band Revival nach 25
ja,
Jahren.
Ja, genau. Hey, und es ist einfach so cool.
Du musst auch, ob ich da etwas finde, wo wir noch am Spielen sind.
Ja, ich weiss es gar nicht, ob ich das sagen. Ja, es ist halt das Originale.
Es ist das Originale.
Simple Red. Hey, aber so wirklich einfach...
Und da ist das alte.
Genau, das ist das alte Poster.
Bild noch von dir. Als Klein-Klein-Colin.
Ja, mit dem Babyspeck. Ah, yeah. Mother's finest.
Erobert nochmals die Bühne, jetzt 30 Jahre später, gell?
Genau.
Ja, schön.
Hey, und weißt du, aber es gibt schon wieder so Stimmen, und das finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend, die sagen, was macht sie jetzt wieder? Jetzt geht sie wieder Coverband. Hey, die haben keine Ahnung. Funky Monks ist dann im 94 bis, weiß ich wie, wir waren Lokalmatadoren. Mhm. Es ist für uns ein Lebensgefühl gewesen. Wir haben Festivals, wir haben Open-Air-Brütte dürfen spielen, als Coverband. Mhm. Wir haben früher in der Innerschweiz, ich weiss, Fasnacht, ich sage jetzt da in Zürich nicht so viel, aber Fasnacht in Luzern ist sehr gross in der Schweiz und so, hat man früher nicht mehr so eine Unterhaltungsband gehabt. Und dann sind wir als eine von den Ersten, ich behaupte sogar, die Ersten gewesen, die mit moderner Musik gekommen sind und dort gespielt haben. Und das ist es hat sich noch alles geändert. Es sind nur noch Coverbands gekommen.
Ja, und viele Guggen spielen ja grosse Welthits und
ja,
so.
Ja, genau.
Das ist geil.
Und das war früher auch nicht so. Die haben einfach so die paar Fasnachtslieder gespielt und so. Und darum sage ich, es war eine Bewegung. Aber man sieht jetzt auch, wie viele Leute... Hey, das erste Konzert war innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft. Das dass man Zusatzshow müssen buchen. Also weißt du, es zeigt auch, es ist wirklich für viele Menschen ein Lebensgefühl. Es ist ihre Jugend... Man tut das, Funky Monks verkörpert die Zeit. Und darum, ich mache mit der Musik nicht, was jetzt gerade im Buch steht, jetzt sollst du das und sollst dich rar machen und jetzt sollst du ein bisschen mehr ins Arsch sein, damit du ein bisschen mehr Edges hast. Und nein, ich bin Caro. Wem es nicht passt, der soll einen Stecker dazu stellen oder was auch immer. Ich bin einfach, wie ich bin. Ich mache meine Sachen aus dem Herz, aus meiner Intuition. Ich folge dem. Es ist vielleicht nicht immer alles richtig oder alles. Es ist egal, aber ich mache es wirklich. Wenn ich etwas mache, mache ich es mit Herz. Ich habe jetzt gerade, stimmt nicht, ich habe jetzt gerade wieder etwas gemacht, das nicht mit dem Herz war und jetzt büsse ich es. Ich habe zwei Songs rausgelassen mit jemandem, der sehr auf der KI schienen ist und zwar gesagt hat, habe ich den Song nicht mit KI geschrieben. Und jetzt sind das genau die Songs, die auf meinem Spotify-Account am meisten gespielt worden sind. Und ich denke, es tut mich überhaupt nicht widerspiegeln. Es sind Songs, wo nicht, das bin nicht ich.
Wie bist du denn da dahinter gekommen, dass es doch KI war?
Nein, ich weiß nicht. Also ich nehme nicht an, dass er das alleine geschrieben hat. Ich habe einfach den Song nur gesungen. Ich habe nicht mitgeschrieben. Normalerweise schreibe ich ja immer mit.
Wer ist das gewesen?
Ist egal.
Nein, ohne mitzunehmen.
Es ist ein bisschen... Ich habe meine Lehre daraus gezogen.
Was, aber ein Schweizer Produzent?
Oder? Nein, es ist ein... Jetzt komme ich aufs Dach über. Es ist ein österreichischer Produzent, den ich kenne von Jingles. Ich habe früher ja viele Jingles eingesungen. Für viele...
Hast du den Energy-Jingles?
Habe ich auch mal gemacht, ja.
Ganz am Anfang?
Ja, also ich habe viele Jingles eingesungen, auch bis auf Deutschland auf und
stimmt,
so.
Stimmt, ja.
Holländische Radios und so. Ja, auf jeden Fall eigentlich wirklich super, alles super, aber es ist Musik, die nicht mit Herz gemacht ist. Mm. Und ich merke jetzt, ach, wieso habe ich mich auf das eingelassen? Es widerspiegelt nicht mich oder meine Werte. Ich stehe für Authentizität. Ich kann es nicht sagen.
Du hast zwei T,
Authentizität. Authentizität. Dankeschön.
Das ist ich habe den natürlich auch immer. Genau. Das ist das Wort Authentizität.
Ja. Genau. Ich handle sehr fest aus dem Bauch. Manchmal nicht mit dem Kopf. Also sehr aus dem Bauch. Ich habe ein grosses Urvertrauen und das passt jetzt wie gar nicht eigentlich in meinen musikalischen Lebenslauf. Aber ich habe es probiert Und ich weiss umso mehr, wo es durchgeht. Und wo es geht, wo geht es mit mir weiter. I'm going back to my roots. Soul, Funk, Blues. Hau mich tot. Nein, einfach da, wo wirklich da ist. Das ist schon, wo ich daheim bin. Und richtige Musik, gespielt, nöch. Das schönste Kompliment, das ich glaube je bekommen habe, ist von einem guten Freund von mir, der eigentlich eher so ein bisschen Rock gern hat und meine Musik immer gefunden, das ist ein bisschen jazzig. Und ein Konzert los und gesagt hat, hey, es hat mich so reingenommen. Ich habe das Gefühl, du singst nur für mich.
Yeah.
Und ich glaube, das ist auch so eine von meinen Gaben, die ich einfach habe. Und ich setze jetzt alles auf das, was ich kann. Und auf das, was ich nicht kann, das lasse ich bleiben. Und dann kommt es gut.
Was für ein schönes Schlusswort. Galin findet zurück zu Galin. Und ist und bleibt für immer. Was für ein unglaublicher Tag. Ich bin richtig berührt. Danke für deine Offenheit.
Danke dir.
Und,
ich möchte am liebsten noch lange weiterreden.
Ja, ich auch.
Vielleicht gibt es gleich mal noch einen Kaffee.
Los. Ich glaube, jetzt ist wieder Bahn gebrochen. Wir haben vor 5 Jahren versucht, Musik zusammen zu machen. Covid hat uns einen Riegel geschoben. Ich habe den Podcast versucht, dann bin ich krank geworden. Im 3. Anlauf hat es geklappt. Das ist so schön geworden.
Und wir wissen, wir haben jetzt zusammen geknutscht, irgendwo, wo es beide nicht mehr wissen.
Und jetzt, wenn ich weiss, dass du einen Partner hast, wird das auch nie passieren.
Aber weißt du, also, umso schöner sind Gespräche.
Richtig.
Weil man schon weiss, woran das man ist. Man muss nicht so komisch. Das finde ich manchmal so ein bisschen komisch.
Ja, aber das Kribbeln, das Herausfinden, das ist auch irgendwo durch noch witzig.
Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend.
Oder vielleicht in unserem Alter. Gell? Gut, du bist noch mal 10 Jahre älter als ich, wenn man es nicht sieht. Aber ich schätze dich einfach extrem als Mensch, als Musikerin. Weißt du, gerade bei mir, was losgegangen ist im Radio, ist back in the days, ist natürlich auf und ab gelaufen. Und weißt du, wie die Schweizer, One-Hit-Wonder und so. Nachher Hey World, ich glaube, sogar mit dem Seku noch produziert von Freundeskreis und so. Mm. Freundeskreis für mich sowieso. Ich glaube, das allererste TV-Interview, das ich je gemacht habe, mit 16 Videogang damals.
Yeah.
Tele Zürich war Freundeskreis. Die ganze Bande, gell? Afrop, Max Helle, yeah. Joy Denolani, Cassandra Steen.
Yeah, cool.
Schöne Momente. Dort haben wir viele Schnittstellen. Über die haben wir jetzt nicht geredet, aber die werden wir auch musikalisch beim nächsten Jonschen Friends. Oder du holst mich mal zu dir auf die Bühne, dann machen wir das zusammen.
Yeah. So.
Nicht genug gut, aber immerhin gibt es jetzt noch ein bisschen Spaghetti.
Yeah, cool.
Mit Ketchup.
Oh.
Und Käse. Ich weiß nicht, ob du sie probiert hast, aber ich sage es allen, es ist mein Lieblingsessen. Darum heisst der Podcast so. Da gibt es noch das Täschli dazu. Gero, alles Liebe, alles Gute. Ich werde mit einer Lupe weiterverfolgen, was du machst, was du bringst. Dann sehen wir uns spätestens mal auch an einem Konzert von dir. Ich freue mich mega drauf.
Danke vielmals.
Alles,
und Jons, ich werde dich noch fragen, wie es dir geht und dessen, weil es berührt mich auch sehr und ich finde es super, was du da machst. Wirklich mega schön, dass man in die Tiefe gehen darf, weil das fehlt in meiner Sicht ein bisschen in dieser Welt. Darum danke für deinen mega coolen Podcast, dass ich da sein und ich freue mich auf alles, was kommt.
Tschaka, tschaka. Danke.